Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Ja, heute zum ersten Mal mit mir und dann gleich mit göttlichem Beistand, denn der Papst hat diese Woche erklärt, das Internet ist ein Geschenk Gottes. Halleluja! Und für alle, die mich noch nicht kennen, da stelle ich mich jetzt sicherheitshalber an dieser Stelle nochmal vor. Jonte Weiland, das ist mein Name. Guten Abend. Aber heute Abend bei Trackback, der Show mit Internet und so, geht's ja nicht um mich, sondern wie immer stehen die Themen der Sendung im Mittelpunkt. Und heute, da stellen wir uns unter anderem die Frage, warum denn die Bundesregierung eine Internetplattform wegen der Veröffentlichung eines Dokuments abmahnt und jetzt alle vom Zensurheberrecht sprechen. Und wir bereiten uns außerdem auf das nächste Twitter-Großereignis vor. Morgen Abend, da kommt wieder der Tatort und da wird getwittert, was das Zeug hält. So viel ist auf jeden Fall sicher. Und warum das so ist und einige Tatortkommissare das nicht so toll finden, dazu später auf jeden Fall mehr. Und damit kommen wir in dieser Sendung zur ersten Netzmusik für heute. Das ist nämlich Musik, die wir euch hier jede Woche vorstellen und die ihr so nur im Netz findet und oft dann auch für umme, also für umsonst, runterladen könnt. Alle Links dazu zu dieser Musik, die findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Diese Adresse gebe ich euch jetzt schon mal an die Hand. Und den Anfang mit der Netzmusik, den macht heute The Taylor. Das ist ein Projekt von Taron Gabriel aus Kanada. Und der macht Musik mit so einer ganz eigenen Mischung aus elektronischer Musik, Folk, Balkan und alles, was ihm sonst noch so gefällt. Das Ergebnis, das gibt's auf seiner aktuellen Platte This Fever. Und für euch jetzt als Appetithappen den Song The Lover, Netzmusik hier bei Trackback auf Fritz. Seid ihr noch da? Das war The Taylor mit Are the Lover, die erste Netzmusik für heute bei Trackback auf Fritz. Und wenn euch das gefallen hat, dann geht auf jeden Fall ins Blog zur Sendung. Da gibt's den Link zu der ganzen aktuellen Platte von The Taylor. This Fever heißt die. Da auf jeden Fall mal reinschauen, wenn euch das gefallen hat.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Wir kennen das ja, die ganze Woche über machen unendlich viele Menschen das Internet voll und wenn wir wollten, ja, dann könnten wir die ganze Zeit nichts anderes machen als tolle Seiten angucken. Wir stellen euch hier bei Trackback aber jede Woche ein paar Links vor, von denen wir sagen, guckt euch die auf jeden Fall auch mal an. Hier kommt die erste Ladung Linktipps von Wayne Schlegel.
16 Millionen geklaute E-Mail-Adressen und Passwörter. Diese Meldung ging in dieser Woche überall durchs Netz. Das Bundesamt für Sicherheit hat deswegen eine Seite ins Netz gestellt, auf der ihr checken könnt, ob ihr von dem Datenklau betroffen seid. Johnny Häusler von Spreeblick hat es tatsächlich getroffen und er erklärt in seinem Blog, warum er darauf relativ gelassen reagiert. Eine Anleitung zum Unaufgeregtsein und unbedingt lesenswert. Ihr erinnert euch mit Sicherheit noch an Aufschrei, die Aktion, bei der überall im Netz unter dem gleichnamigen Hashtag Erfahrungen mit Alltagssexismus, sexuellen Übergriffen und Diskriminierung gepostet wurden. Das Ganze ist unglaublicherweise schon ein Jahr her. Grund genug, noch einmal zurückzuschauen und zu gucken, was in der Zeit passiert ist und was die Debatte gebracht hat. Dafür legen wir euch den Blogpost von Kleiner 3 und die Zusammenfassung von Hanna Beitzer in der Süddeutschen Zeitung ans Herz. Etwas weniger als ein Jahr, dafür nicht weniger intensiv, beschäftigt uns der Überwachungsskandal. Am Donnerstag hat sich Edward Snowden den Fragen aus aller Welt gestellt. Ein guter Anlass, um noch einmal zu gucken, wo stehen wir eigentlich und was ist bis jetzt passiert. Patrick Beuth fasst deshalb bei Zeit Online die letzten Monate zusammen. Und am Sonntagabend zeigt die ARD um 23 Uhr das weltweit erste Fernsehinterview mit Snowden. Könnte spannend werden. Ein weiterer Skandal in den letzten Monaten waren die Abmahnungen der Kanzlei Uhrmann und Kollegen gegen die Nutzer des Pornoportals RedTube. Diese ganze Sache wird immer absurder. Die Auftraggeber der Kanzlei sind abgetaucht, ein dubioses Gutachten erscheint, das die Legalität der ganzen Sache beweisen soll und. Mit weiterführenden Links bringt Matthias Spielkamp von iRights.info im Gespräch mit D-Radio Wissen uns alle in dieser Geschichte auf den gleichen Stand. In 3 Jahren ist Facebook tot. Das glauben zumindest Wissenschaftler der US-Universität Princeton. Verglichen wird Facebook mit einer Epidemie und es werden eben auch die gleichen Untersuchungsmechanismen angewendet. Falk Hedemann erklärt in seinem gleichnamigen Blog, warum diese Studie Blödsinn ist und Medien, bevor sie eine super Schlagzeile wittern, lieber einmal prüfen sollten. Facebook hat schon reagiert und mit der gleichen Methode festgestellt, dass Princeton 2021 keine Studenten mehr haben und es 2060 keine Luft mehr geben wird. Wir sagen, man muss Facebook nicht mögen, aber gut gekontert haben sie auf alle Fälle. In dem Fall solcher Studien waren und sind Blogs einfach ein super Korrektiv. Das stellt Thomas Knüver auf dem Blog Indiskretion Ehrensache auch wieder fest. Und zwar am Beispiel des Fairphones. Das durch Crowdfunding zustande gekommene Projekt, das ein fair gehandeltes Smartphone als Ziel hatte, hat doch einige Probleme bekommen. Während die großen Nachrichtenseiten sich auf die technischen Aspekte und den guten Willen der Macher konzentriert haben, wurde in Blogs kritisch über das Projekt berichtet. Ein spannender Beitrag und ein Loblied auf die aktive Blogosphäre. Zum Schluss noch ein Blog, das einfach für gute Laune sorgt. Auf dem Tumblr Spleen24 könnt ihr eure Spleens einschicken und diese werden da gesammelt. Zum Beispiel Perlen wie die hier.
Immer wenn ich in der Stadt bin und jemanden sehe, der seltsam geht, muss ich hinter ihm hergehen und seinen Gang nachahmen. Und das, bis er es bemerkt.
Das ist unglaublich lustig und wir versprechen euch, dass ihr euch nach dem Lesen ganz normal vorkommen werdet.
Die Linktipps von Wayne Schlegel und ich will das hier nochmal betonen, guckt euch auf jeden Fall Spleen24 an. Das ist eine der lustigsten Seiten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Den Link dazu und zu den anderen Linktipps gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und auch wenn wir das Internet ja alle lieben, ich vermute das mal, deswegen seid ihr hier bei Trackback bei der Show mit Internet und so, manchmal muss man ja auch sagen, das ist ein echtes, verflixtes Haifischbecken. Ja? Jeder kämpft da um Aufmerksamkeit und manchmal habt ihr vielleicht wirklich was ganz, ganz Wichtiges zu sagen, aber kein Schwein kriegt's mit. Ja, wenn ihr dieses Problem habt, dann hört ihr mit Sicherheit öfter, ja, da musst du Social Media nutzen. Tja, auch leichter gesagt als getan, weil das machen ja auch irgendwie alle. Aber wie man es richtig macht, also wie man richtig Social Media nutzt, das erklären Bea und Katharina in ihrer Social Media Sprechstunde, die sie seit Oktober in Berlin Mitte anbieten. Und die beiden, die waren bei uns und haben uns erklärt, wie das genau funktioniert.
Wir helfen eigentlich Startern, das sind eigentlich Leute, Menschen, junge Leute, Engagierte, die eigentlich noch gar nicht so viel Erfahrung haben mit sozialen Medien, sei es Facebook, sei es Twitter oder YouTube, und denen bieten wir einfach Hilfe an, so auf Augenhöhe. Jemand, der sich bei uns meldet, der kommt schon mit einem ganz konkreten Anliegen, hat zum Beispiel einen kleinen Verein, für den er sich engagiert und möchte mit einer Facebook-Seite starten. Und das Problem schildert er uns und dann überlegen wir uns, was wir mit ihm machen können und beraten ihn da 2 Stunden lang.
Also junge Starter und Visionäre, aber die Frage drängt sich natürlich auf, kann ich denn da auch hinkommen, wenn ich einfach nur möchte, dass alle meinen Blog lesen?
Im Grunde ist die Social-Media-Sprechstunde offen für alle. Das heißt, wir würden niemandem sagen, er darf nicht kommen. Ziel ist schon, Non-Profit-Organisationen zu erreichen. Aber das sind ja meistens auch oftmals, wenn es ehrenamtliches Engagement zum Beispiel ist, Privatpersonen. Und das hat sehr viel, da kommen auch sehr viele persönliche Fragen.
Bevor ihr denen da jetzt aber alle die Bude einrennt, weil keiner eure Seite einklickt, ja, wir haben natürlich noch ein paar ganz konkrete Tipps von den beiden Social-Media-Experten für euch.
Interaktion spielt eine ganz große Rolle. Wir sagen immer, bleibt authentisch mit euren Anliegen und wenn das wichtig ist, was ihr macht, dann kommt das auch an. Also vor allem so im Bereich Non-Profit und soziale Anliegen, da gibt's schon ganz viele Kniffe, Tricks und Tricks. So. Oftmals sehe ich bei Bloggern, dass sie eine sehr komplizierte Sprache haben. Also wir geben immer den Tipp, formuliert einfach so, dass es auch eure Oma versteht und dass ihr das dann auch ganz gut auf anderen sozialen Netzwerken kommunizieren könnt.
Also leichte Sprache und authentisch sein, das ist ja wie bei uns im Radio. Dann fehlt aber oft nur noch die Reichweite. Aber auch da haben Bea und Katharina von der Social Media Sprechstunde einen ganz konkreten Tipp für euch.
Was man auch sehr gut machen kann, ist natürlich die privaten Netzwerke schon mal zu nutzen. Also ihr habt ja sicherlich viele Freunde und das unter den Freunden zu streuen, dass sie das wiederum weiterverbreiten. Also gar nicht zu versuchen, unbedingt in erster Linie Fremde, die ganz große Reichweite zu erreichen, sondern mit den Kontakten, die man persönlich hat, zu beginnen.
Social Media, das ist auf jeden Fall das große Schlagwort für alle, die irgendwie viele Leute im Internet erreichen müssen oder wollen. Ein paar Tipps, die habt ihr jetzt schon bekommen. Wenn ihr aber noch mehr Hilfe braucht, weil euer Blog, eure Seite oder was auch immer einfach nicht laufen will, dann könnt ihr in die Social Media Sprechstunde von Bea und Katharina kommen. Die findet alle 2 Monate statt und ihr müsst euch da einfach vorher mit eurem Anliegen per Facebook oder Mail melden. Und dann wird euch da ganz sicher geholfen. Die nächste Sprechstunde, die ist am 6. Februar und im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die passenden Links dazu.
Yeah.
Endlich ist der Winter da. Ja, der Winter ist da und wir haben gerade den passenden Soundtrack dazu gehört. Littlefoot mit A Sad Love Song from Someone Else. Und das ist aber nur ein Song vom Wintersampler vom Free Music Archive. Klick mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's den Link zum ganzen Sampler und zum kostenlosen Download. Und wer dann noch über den Winter meckert und die kalten Sonntage nicht mit Heißgetränk und guter Musik auf der Couch verbringt, da muss ich sagen, sorry Leute, der ist wirklich selber schuld. Und jetzt ist gerade so ungefähr das Ärgerlichste passiert, was einem passieren kann in seiner ersten Trackback-Sendung. Wir wollten eigentlich an dieser Stelle über das Zensurheberrecht sprechen. Und zwar geht es dabei darum, dass 2011 das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die 5%-Hürde für Parteien bei Europawahlen verfassungswidrig ist. 2013 wurde dann deswegen eine 3%-Hürde eingeführt. Aber vorher, da gab es eine Empfehlung der Hausjuristen des Bundesinnenministeriums, die dafür plädiert haben, die Prozenthürde bei Europawahlen ganz abzuschaffen. Dieses Dokument ist dann über die Plattform fragdenstaat.de angefragt worden und wurde da veröffentlicht. Und eben diese Plattform, die zum Ziel hat, dass Bürger sich einfacher über politische Prozesse informieren können, die haben jetzt eine Abmahnung mit dem Urheberrecht erhalten, weil sie da angeblich gegen das Urheberrecht verstoßen haben. Das ist jetzt in dieser Woche durchs Netz gegangen unter dem Hashtag Zensurheberrecht, weil da nämlich der Vorwurf kam, naja, das Urheberrecht wird benutzt, um irgendwie unliebsame Dokumente im Internet von der Bundesregierung nicht zu veröffentlichen. Darüber wollten wir eigentlich, da kommen wir jetzt zu dem ärgerlichen Punkt, mit Stefan Wehrmeier von fragdenstaat.de sprechen. Den hatte ich eigentlich gesagt, dass er sich bereithalten soll am Telefon. Jetzt geht er leider nicht ran. Das heißt, ist für uns natürlich doof gelaufen. Ich hätte euch das gerne hier ein bisschen ausführlicher noch erklärt. Empfehle euch aber trotzdem den Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich die Links, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Und vielleicht meldet sich ja der Stefan nochmal und dann können wir das irgendwann nächste Woche oder sowas nochmal nachholen und nochmal darüber reden, weil das wird auf jeden Fall auch noch eine Weile dauern. Wir machen dann jetzt einfach weiter mit Netzmusik, mit Silo Cup und Crossbones Ident. Kurz und gut, ja, das ist wohl die treffendste Beschreibung für Crossbones Ident. Den haben wir hier gerade gehört, den Song von Silo Cup. Das war Netzmusik und dahinter steckt Simon Croxon aus Manchester. Und wenn ihr mehr von dem hören wollt, dann geht auf jeden Fall ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich den Link zur ganzen aktuellen EP und sowieso natürlich zur ganzen Netzmusik, die ihr heute hört. Deswegen legen wir euch trackback.fritz.de, unseren Blog zur Sendung, auf jeden Fall ans Herz. Jetzt ist es gleich 7 Uhr, das heißt, es ist Zeit hierfür.
Fritz. Podcast. Jonte Weiland. Trackback.
Eine Stunde haben wir noch und ich hoffe, dass die Interviewpartner jetzt gleich ans Telefon gehen. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr schon immer mehr wissen wolltet, ob ihr denn mit diesem Papier und diesem analogen draufschreiben, ob ihr das denn nicht endlich mal hinter euch lassen könnt. Bleibt auf jeden Fall dran, es gibt noch spannende Sachen und die anderen Leute gehen mit Sicherheit ans Telefon, das verspreche ich euch. Und wir bei Fritz hier, wir haben ja auch andere tolle, nette Aktionen. Wir haben euch nämlich die ganze Woche eine schicke, nette Fritz-Toilette vor die Schule gestellt, weil in vielen Schulen die Klos, na, sagen wir mal, eine Riesensauerei sind, ja. Aber nicht nur das nervt ja manchmal an der Schule, gibt's natürlich auch noch tausend andere Sachen. Aber eine ist auch das endlose Schleppen, ja. Tausend Hefter, zig Arbeitsblätter, die fliegen dann alle irgendwo rum. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr euch was notiert habt. Das Muss doch nicht sein, ja? Das hat sich auch Dominik gedacht. Der geht in Hessen zur Schule und macht das Experiment digital. Das heißt, er hat seinen ganzen Schulalltag digitalisiert und macht alles nur noch mit dem Tablet. Darüber bloggt er und hat auch mit uns gesprochen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie oft er denn in dem guten Jahr, in dem er das jetzt schon macht, komplett verzweifelt ist, weil irgendwas abgestürzt ist und alle seine Notizen weg waren.
Ja, tatsächlich ist es mir erst letztens wieder passiert, dass mir das Programm abgestürzt ist. Allerdings muss ich zugeben, dass das wirklich selten passiert ist. Also in dem letzten Jahr, das kann man, glaube ich, in einer Hand abzählen.
Aber war denn wirklich dann alles weg oder konntest du es dann doch irgendwie noch wieder recovern?
Nee, also alles weg war natürlich nicht. Es waren ein paar Notizen weg, die ich mir gemacht hatte zu einer Hausaufgabe. Das war natürlich ärgerlich, weil ich sie dann nochmal aufschreiben musste. Aber naja, das passiert halt dann.
Okay, wir müssen jetzt ja keine Werbung machen, aber zum Verständnis, du hast halt so ein Tablet mit Stift, das heißt, du machst dir handschriftlich tatsächlich Notizen, Arbeitsblätter fotografierst du ab oder kriegst die halt schon digital von den Lehrern. Im Prinzip machst du ja also das Gleiche, wie andere auf Papier machen, nur eben mit dem Tablet. Was sind denn jetzt dann für dich die großen Vorteile davon, jetzt mit dem Tablet und nicht mit dem klassischen Papier zu arbeiten?
Ja, genau, wie du schon gesagt hattest, ich mache im Prinzip nichts anders, nur dass ich das digital mache. Ein entscheidender Vorteil für mich ist schon mal das Gewicht der Tasche. Ich muss keine dicken Ordner mitnehmen, das habe ich alles schon hinter mir und das werde ich auch hinter mir lassen. Ich kann die Dinge überall machen, ich bin flexibel, ich bin mobil, ich kann Hausaufgaben erledigen, ich kann lernen und zwar wo ich bin und wann ich das will. Das Tablet hat einfach auch andere Funktionen als ein Papier. Ein Papier ist ein Papier und mit dem Tablet kann ich noch viel mehr machen. Da gibt es zum einen die Funktionen des Tablets, also sprich Kamera, der Stift etc. und natürlich die weiteren Funktionen wie Apps. Da fällt mir zum Beispiel ein Leo, ein Wörterbuch. Ich kann mir Funktionen aufzeichnen lassen, ich kann ins Internet gehen und das kann man alles mit einem Papier nicht.
Ja, also das Tablet ist das bessere Papier. Es drängt sich aber die Frage auf, in manchen Schulen, da dürfen die Schüler ja nicht mal ihre Handys mitbringen. Wie war das denn jetzt bei dir? Wie waren die Reaktionen, dass du jetzt alles mit dem Tablet machen willst? Weil das könnte man jetzt ja, wenn man wollte, auch als unerlaubtes Hilfsmittel bezeichnen. Gerade mit den Apps zum Beispiel, die du gerade genannt hast.
Ja, also bei uns in der Schule ist es auch momentan noch so, dass Handys verboten sind, gerade in der Pause und im Unterricht sowieso. Immer mehr Lehrer sind jetzt momentan dabei, die Handys ein bisschen in den Unterricht zu integrieren und die Tablets, die hingen noch so ein bisschen nach, aber ich denke, das kommt beim einen oder anderen auch. Am Anfang war es so ein bisschen, ja, kein Kampf, aber man musste mit dem einen oder anderen Lehrer dann schon nochmal drüber reden, ob es eine gute Idee ist. Das Vertrauen spielt da auch eine Rolle. Also die Lehrer müssen den Schülern schon vertrauen, dass sie nicht damit im Internet surfen oder irgendwelche Dinge auf Facebook posten, sondern dass sie wirklich die Geräte für den Unterricht nutzen. Und das war bei mir bisher auch eigentlich der Fall. Gut, ich habe auch schon mal irgendwie eine E-Mail kurz beantwortet, aber das ist der seltene Fall. Ja.
Aber jetzt nochmal, um das Ganze zu verstehen, was du da machst. Klausuren, die musst du jetzt natürlich ganz oldschool auf Papier schreiben, weil da darfst du ja nicht ins Internet gehen.
Genau.
Du hast jetzt gesagt, gerade bei den Lehrern war das am Anfang so ein Kampf. Konntest du denn auch schon Mitstreiter gewinnen für dein Experiment? Also gibt es auch andere jetzt an deiner Schule, die da irgendwie auch mit dem Tablet arbeiten?
Ja, jein. Also es gab viele Blicke, viele interessante Blicke auch von anderen, die das interessiert hat. Viele gucken heute noch interessant auf dem Bildschirm, was ich denn da überhaupt so fabriziere. Und es gibt jetzt einige, die ich kenne, die versuchen mit einem iPad das eine oder andere auch mal auszuprobieren, das, vor allem mit den Arbeitsblättern, weil da sammelt sich ein Gewicht an, das ist unglaublich.
Aber du hast jetzt noch keine große Bewegung angestoßen sozusagen?
Eine große Bewegung, das kommt auch wieder darauf an, ob Schüler oder Lehrer. Bei dem einen oder anderen Lehrer gibt es vielleicht schon mittlerweile so einen Ansatz eines Umdenkens, dass sie so ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Die Schüler, die würden gerne, allerdings ist es ja, also es kommt auch wieder auf den Lehrer drauf an, ob der die Schüler motiviert, sowas zu machen oder ob er es eher ablockt und sagt, nee, sowas mache ich nicht.
In einem aktuellen Post auf deinem Blog hast du dich auch ein bisschen darüber beschwert, dass Lehrer jetzt auch vermehrt irgendwie Tablets nutzen, aber irgendwie nicht richtig. Ist das vielleicht auch so ein Ding, so ein klassischer Fall, wo die Lehrer vielleicht auch viel mehr von den Schülern lernen können als umgekehrt?
Das kommt auch wieder auf den Lehrer natürlich drauf an. Aber ich glaube, die Schüler haben über Tablets und Handys, sie haben so viel Ahnung. Die wissen wirklich, wie diese Geräte funktionieren. Wir sind die Generation Computer, sage ich mal. Wir sind damit aufgewachsen. wir kennen das schon seit Ewigkeiten. Viele Erwachsene oder auch Lehrer dann kennen es noch nicht so lange oder die wollen es vielleicht auch nicht kennen.
Deswegen legen wir vor allem allen Lehrern, die gerade zuhören, Dominiks Blog ans Herz. Ja, den Link dazu findet ihr, finden Sie, Herr Oberstudienrat, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Für Dominik, da kommt jetzt die Probe aufs Exempel mit seinem Experiment digital. Jetzt muss er mit seinen digitalen Notizen nämlich fürs Abitur lernen. Dafür wünschen wir auf jeden Fall alles Gute und wir sind auf jeden Fall auch gespannt, wie es dann für ihn weitergeht im Studium mit seinem Tablet und seinem Experiment digital nachzulesen. Das dann alles in seinem Blog. Hier bei Trackback geht's jetzt weiter mit Netzmusik von Görkem Hahn, Lonely Man. Eieieiei. Görkem Hahn, der ist einsam. Das ist jetzt spätestens nach diesem Song klar. Er ist einfach ein Lonely Man. Aber wenn dann dabei so gute Songs rauskommen, dann soll uns das irgendwo auch nur recht sein. Wir hoffen auf jeden Fall, dass demnächst noch mehr kommt von dem 23-Jährigen aus Ankara. Seine Soundcloud-Seite, die macht auf jeden Fall schon jede Menge Lust. Und den Link dazu, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und morgen Abend, da erwartet uns wieder ein Twitter-Großereignis. Ja. Wie der Tatort zum Sonntag und das Popcorn zum Kino gehört mittlerweile auch das Twittern zum Tatort. Ja, das wirkt zumindest so, wenn ich meine Timeline lese. Ich vermute mal ganz unverhohlen, dass es vielen von euch auch so geht. Und die beiden Münchner Tatortkommissare Udo Wachtweitl und Miro Nemec, die finden das nicht so toll. Ja, aber und warum? Das haben sie in einem Interview mit der TZ gesagt.
Weil es dem Selbstanspruch des Formats total entgegenläuft. Ich kann mich doch auf keinen Film einlassen, wenn ich gleichzeitig herumtippe und außerdem noch lese, was andere schreiben. Also was soll das? Dafür ist das Format nicht gemacht.
Ist Twitter jetzt also ein Tatort-Killer? Das hat sich auch Tom Klein von WeMakeSocial.tv gefragt und mit ihm wollen wir jetzt darüber sprechen. Hi Tom.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Welcher ist denn eigentlich dein Lieblingstatort?
Mein Lieblingstatort ist der Kieler Tatort mit Axel Milberg. Ich mag einfach die Art von Milberg sehr gerne.
Okay, und twitterst du dann auch am liebsten zum Kieler Tatort?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das ist ganz unterschiedlich. Meistens, oder meine Erfahrung ist, dass oft Tatorte, die nicht so dicht sind, die viele Längen haben, die so Skurrilitäten in sich tragen, dass die besonders gut für Twitter irgendwie geeignet sind, weil je mehr Längen da sind, desto besser kann man sich beispielsweise auf den Twitter-Stream konzentrieren. Wenn der Tatort sehr dicht und sehr interessant ist, dann bleibt man doch eher am Schirm kleben.
Okay, wir haben jetzt ja gerade schon mal die Kritik gehört von den beiden Münchner Tatort-Kommissaren. Ich habe auch den Eindruck, dass wirklich viel getwittert wird. Weißt du denn ungefähr, wie viele Tatort-Twitterer es so gibt? Also ist das wirklich jetzt so ein Riesenphänomen, wie das manchmal in meiner Filterbubble und vielleicht in einer anderen auch wirkt?
Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Filterbubble-Wahrnehmung. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass so irgendwas zwischen 1800 und 3.500, maximal 4.000 Twitterer während des Tatorts twittern. Wenn man bedenkt, dass der Tatort im Schnitt 8 bis 10 Millionen Zuschauer hat, ist das natürlich eine im Vergleich sehr geringe Zahl.
Naja, ja? aber immerhin, das sind ja schon, also so ein paar tausend Leute ist ja schon mal eine Zahl, wenn die dann alle sich da Sonntagabend treffen. Wie ist denn dein Eindruck, wenn wir jetzt zu dieser Kritik kommen, kriegen die denn wirklich nichts mehr mit und gucken eher den Tatort, damit sie mal wieder richtig schön twittern können und vor allem lästern, habe ich auch manchmal das Gefühl?
Ja, natürlich wird viel gelästert, aber das ist ja ein Teil des Spaß, den man auf Twitter in seiner Community dann auch einfach hat. Das macht man ja, wenn man beispielsweise zum Mittagessen mit Kollegen geht, da wird ja auch viel gelästert oder so. Also ich glaube, das entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis. Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass selbst wenn es im Vergleich zu den Millionen von Zuschauern nicht so viele sind, die twittern, es sind aber auch viele Journalisten irgendwie auf Twitter unterwegs, die das alles lesen und die viele dieser Tweets dann am nächsten Tag zu Artikeln und Online-Beiträgen verwursten. Und deswegen wird es dann wieder am Ende von ganz vielen Leuten gesehen. Und deswegen ist Twitter, obwohl dann im Vergleich nicht so viele da unterwegs sind, dann doch wieder ein wichtiger Multiplier, ja.
Also so dieses Schneeballprinzip quasi.
Genau.
Okay, jetzt kennen wir das ja. Es versuchen ja wirklich viele Sendungen den Sprung ins Twitter-Universum. Ja, zum Teil wird dann ja wirklich oben der Hashtag von der Sendung gleich mitgeliefert. Der wird dann so eingeblendet. Hier, wenn ihr twittern wollt, nehmt den Hashtag. Der Tatort, der macht das ja von sich aus gar nicht und drängt sich so als so ein altehrwürdiges Format eigentlich auch gar nicht so stark dafür auf. Wieso hat sich das denn jetzt gerade da so entwickelt beim Tatort, der irgendwie das ja gar nicht so unbedingt anbietet?
Ich glaube, dass der Tatort auch im analogen Leben, im normalen Leben, Real Life, schon eine ganz starke Community-Funktion hat. Ich kenne ganz viele Kneipen, die sonntagsabends so Kneipenabende, wo man sich zum Tatort gucken trifft, haben. Das gibt es immer noch und das machen auch noch ganz viele, die ich kenne. Und ich glaube, das war einfach dann so ein ganz logischer Schritt, dass sich das auch einfach ins Netz und dann zu Twitter fortgesetzt hat.
Okay, du twitterst jetzt ja auch gelegentlich berufsmäßig selber für den Tatort, das kann man hier glaube ich sagen. Diese Kritik aus München, die wir jetzt am Anfang gehört haben, also die halt sagen, ey, da guckt ja keiner mehr richtig zu. Ist das jetzt nur ein Einzelfall oder gibt es auch Kommissare oder Macher, die diese Beteiligung der Twitter-Community schätzen?
Das kann ich so exakt nicht sagen, weil ich nicht so viele von den Kommissaren persönlich kenne. Ich weiß, dass Jan Josef Liefers beispielsweise, der den Börner im Münster-Tatort spielt, der ist ab und zu auch sonntagsabends bei Twitter unterwegs und twittert dann zu den Tatorten mit. Also ich glaube, man kann das so oder so sehen. Das hängt von der persönlichen Prädisposition ab. Ich würde aber mal annehmen, dass die meisten der Tatortkommissare nicht so vertraut mit Twitter sind und was da passiert. Ja?
Okay, aber man könnte jetzt ja diesen Vorwurf verstehen. Also wenn da jetzt jemand einen Film macht und der steckt da vielleicht irgendwie auch viel Arbeit und viel Herzblut rein und erfährt dann hinterher, da sitzen Leute, die tippen irgendwie die ganze Zeit nebenherum. Wie ist es denn jetzt aus der Perspektive des Zuschauers? Das ist ja die Perspektive, die wir einnehmen. Gewinnt der Tatort durch diese Twitter-Beteiligung oder verliert er tatsächlich irgendwie an Aufmerksamkeit?
Also grundsätzlich ist es so, natürlich, wenn ich nebenbei twittere und noch viele Tweets lese und beim Tatort ist ja besonders viel los, dann kann ich nicht mehr mein volles Augenmerk auf den Film richten. Insofern ist der Vorwurf natürlich schon richtig und natürlich ist auch ein Film aus Sicht der Macher nicht dafür gemacht, dass wenn man den guckt, dass man noch 20.000 Dinge nebenher macht. Ja, aber viele Leute bügeln ja auch, wenn sie Fernsehen und so, also das lässt sich ohnehin so oder so nicht vermeiden. Ich glaube aber, dass der Tatort trotzdem sehr stark gewinnt, weil sich die Leute natürlich doch ganz stark mit dem Format auseinandersetzen. Ja, und man kriegt ganz viele, bei Twitter kriegt man ganz viele verschiedene Meinungen und Ansichten zu so einem Film geboten und auch vieles, was weit noch über das hinausgeht, was auf dem Schirm zu sehen ist. Das heißt, die Leute stellen irgendwelche coolen Querreferenzen zu anderen Filmen oder zu anderen Sachen her und das finde ich immer sehr unterhaltsam und das gefällt mir auch einfach so gut.
Also es gucken vielleicht nicht mehr alle so wirklich zu, aber das Format an sich gewinnt auf jeden Fall. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Also würde ich sagen, alles halb so wild, diese Kritik aus München und zusammen Tatort gucken. Du hast es ja schon gesagt, ob jetzt auf der Couch oder bei Twitter, das macht irgendwie sowieso mehr Spaß. Ja, es gibt ja, wie du auch schon sagst, durchaus auch Leute, die das irgendwie schätzen, die auch Tatort drehen. Ich kann euch nur sagen, ladet jetzt auf jeden Fall schon mal eure Smartphones. Noch etwa über 24 Stunden dauert's, dann geht's wieder los mit dem Twittern und bis dahin könnt ihr auch nochmal den Text von Tom lesen. Den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da hat er nochmal alles ganz schön aufgelistet, was er denn von dieser Kritik hält und warum das Twittern zum Tatort denn so schön ist. Tom, dir vielen Dank und viel Spaß morgen beim Twittern, ja?
Danke, ich hoffe, du bist auch mit dabei.
Ja, alles klar, bis dann. Ciao.
Okay, schönen Abend noch. Tschüss. I'm not a kid, it's not a joke. I'm not afraid to tell you what I know.
Yeah.
Sparen sind das und Steal Your Jokes. Das ist Netzmusik am Samstagabend bei Trackback auf Fritz. Und mit diesem Song gibt's endlich auch mal wieder was Neues vom Netlabel Eardrums. Die haben sich für ihre E-Pop-Reihe die Jungs und Mädels von Dutch Barn gesichert. Und für euch gibt's das Ganze kostenlos zum Download im Netz. Und den Link dazu findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Hier in dieser kleinen Rubrik stellen wir euch jede Woche einen Blog, einen Podcast oder was auch immer und den Menschen dahinter vor. Da denken wir uns jetzt aber nicht irgendjemanden aus, sondern lassen uns vom Blogger Privat der Vorwoche den aktuellen Blogger Privat empfehlen. Und letzte Woche, da war Thorsten von Allem Anfang hier und der hat uns folgendes Blog empfohlen.
Schematze, ein Freund von mir, der einen WordPress-Blog betreibt, das sozusagen aus der heutigen Perspektive, wenn man heute Foodblogs anguckt, auf den ersten Blick recht freudlos wirkt. Also sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr neutral. Das aber dafür inhaltlich eine Tiefe hat und Informationen bietet, wie ich sie ziemlich einzig finde. Da ist jemand, der hat einfach Freude an Essen, der hat Freude daran, Dinge auf den Grund zu gehen und vor allen Dingen hat er Freude daran, das mit anderen Menschen zu teilen.
Und bei so einer Ankündigung, da konnten wir ja gar nicht anders, als Matze anzurufen und mit ihm über seinen Blog zu sprechen und das haben wir auch gemacht. Hi Matze.
Hallo Jonte.
Hallo. Wir haben es ja gerade von Thorsten gehört. Warum sieht denn dein Blog jetzt eigentlich so nüchtern und neutral aus? Hat es einen Grund?
Ja, ich höre das eigentlich das erste Mal, dass es ein freudloses Design ist. Das liegt eigentlich daran, dass ich mir um Technik nicht so viel Gedanken mache. Ich habe also das von WordPress, ich bin bei WordPress und habe dann einfach das Format übernommen, was sie haben. Und dann ist das so untereinander weggeschaltet. Ein Bild, ein Text und dann wieder ein Bild und wieder ein Text. Jeder Eintrag halt untereinander.
Wie das ein Blog so an sich hat, ja. Aber Thorsten hat es ja auch schon gesagt, wenn man dann in die Tiefe geht und sich jetzt nicht von diesem Äußeren irgendwie vielleicht abschrecken lässt, wenn man deinen Blog dann wirklich liest, dann merkt man schnell, was deine Leidenschaften sind. Reisen, Essen und Trinken, ja. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen, oder? Das ist so das, was du da machst.
Genau. Das hört sich ja erstmal so ein bisschen, ja, Larifari an, weil Essen, Reisen, Trinken, na gut, kann ja jeder so sagen. Was bei mir ein bisschen das ist, wo ich jetzt denke, dass ich mich vielleicht ein bisschen unterscheide von vielen anderen Ansätzen, ist, dass ich das so ein bisschen freakiger mache. Das kann man auf dem Blog ja machen. Ich denke, wenn du heute als Journalist arbeitest, beim Radio weiß ich nicht genau, aber so die schreibende Zunft, dir wird ja immer vorgegeben, was du zu schreiben hast. Du kannst dir das nicht ausdenken und auch vor allem nicht die Art und Weise, wie du es dann gestalten möchtest. Und bei mir ist das halt so, wenn ich mir überlege, ich schreibe jetzt mal über einen Fischmarkt, dann bin ich zum Beispiel in Colombo, ich gehe dann hin, in Sri Lanka, bin ich auf den Fischmarkt gegangen und habe die Verkäufer gefragt, wie heißt denn der Fisch, dann habe ich die Fotos alle gemacht, da hatte ich 50 verschiedene Fische und dann habe ich mir die Namen aufgeschrieben und nachgeschaut irgendwie im Internet, in irgendwelchen Rubriken, was das denn eigentlich ist, was man damit macht und sowas kannst du ja heutzutage woanders gar nicht machen und deswegen mache ich das auf dem Blog.
Man merkt auch jetzt schon und auch wenn man sich deinen Blog einguckt, wirklich diese Leidenschaft dafür. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn du jetzt nach, sagen wir mal, Paris fährst? Geht's da zuerst auf den Eiffelturm oder eher ins nächste Restaurant oder auf den nächsten Fischmarkt?
Ja, also den Eiffel, ich muss immer, bei Paris ist das so eine besondere Sache, ich muss immer einmal Paris von oben sehen. Das ist eigentlich so, die erste Sache ist, ich fahre hin zum Tour Montparnasse, das ist dieses hässliche Hochhaus über 200 Meter. Und wenn du da oben drauf stehst, dann siehst du ja dieses Haus nicht mehr. Und dann ist Paris ganz wunderschön da unten, dann sehe ich den Eiffelturm. Das ist aber, glaube ich, das einzige Mal, dass ich den Eiffelturm sehe. Denn ich habe, gerade Paris ist zum Beispiel so eine Stadt, die wahnsinnig viel zu bieten hat. Da ist ja die ganze Welt komprimiert in kleinen Enklaven zu Hause. Also ich fahre zum Beispiel in den Norden, 18. Arrondissement, da gibt es so ein afrikanisches Viertel, da gibt es CD-Läden, wo die neuen Sachen aus Afrika verkauft werden, wo ein Markt ist, der wie in Dakar ist. Und solche Sachen mache ich da. Es ist halt so ein bisschen abseits der normalen Touristenrouten.
Ich merke jetzt schon, ich werf dir einfach Paris hin und du kannst irgendwie direkt sagen, wo man hingeht. Gibt ja so manche Leute, die viel reisen, die sich so eine riesen Karte aufhängen und dann so Stecknadeln dahin machen, wo sie schon überall waren. Ist die bei dir komplett voll? Also wie viel bist du wirklich schon rumgereist? Das ist ja beeindruckend, dass du irgendwie aus jeder Stadt direkt was erzählen kannst.
Ich habe Sagen wir mal so, Reisen ist meine Leidenschaft und da geht auch das ganze Geld drauf, was ich so verdiene. Aber bin ich noch so weit davon entfernt irgendwie. Es ist ja so eine Sache, du kannst das ja immer weitermachen und du siehst nie das Ende. Es ist für den einen mag es frustrierend sein, dass der jetzt sagt, oh Gott, jetzt bin ich schon so alt und habe so viel noch nicht gesehen. Aber für mich ist das Tolle einfach daran, dass du immer wieder was Neues findest und immer wieder an einen neuen Ort kommst und was Neues entdeckst. Und klar, die Landkarte ist schon, da sind schon ein paar Stecknadeln drauf, aber der Platz dazwischen ist noch sehr, sehr groß.
Dieses Jahr warst du in Tokio, also in Japan. Da hat sich, als ich das mir so ein bisschen durchgelesen habe, habe ich mich auch gefragt, wie ist denn das eigentlich? Brauche ich dieses Tokio-Feeling? Also schmeckt Sushi viel besser in Tokio? Oder kriege ich auch das gleiche Feeling, wenn ich jetzt zum Beispiel beim guten Lieferdienst irgendwie Sushi bestelle? Also wie wichtig ist halt auch das, wo ich esse?
Ich meine, sowas lässt sich ja nie voneinander trennen. Wenn du unterwegs bist und wenn du begeistert bist, an einem bestimmten Ort zu sein, dann ist das ja auch so eine ganz bestimmte Atmosphäre. Das kann man ja nie neutral sehen. Du bist ja nicht getrennt von dem, wo du dich bewegst. Und deswegen ist es schon ganz klar, das ist, glaube ich, jedem schon gegangen, der irgendwie einen Rotwein in Italien beim Urlaub getrunken hat und dann mit nach Hause gebracht hat und gedacht hat, oh, so gut schmeckt der ja gar nicht wie da. Das ist eigentlich in allen Bereichen so. In Japan ist es allerdings was Besonderes, weil da die Fische zum Beispiel, die es da gibt und die Zubereitungsarten, die es gibt, die gibt es hier gar nicht beim Lieferdienst. Das heißt, die machen ganz, ganz andere Sachen als das, was man hier kennt. Das Einzige, wo man jetzt in Deutschland zum Beispiel das gut machen kann, also gut japanisch essen kann, so wie in Japan, ist lustigerweise in Düsseldorf, weil Düsseldorf sozusagen die Hauptstadt der Japaner in Deutschland ist. Also da findest du so ein paar, auch so kleine, schummrige Schuppen, nicht so schicke Restaurants, die so sind wie in Japan.
Also das heißt, man muss manchmal sich schon dann vielleicht auch in den Flieger setzen, um gut zu essen. Du schreibst jetzt auf deinem Blog, dass du nicht der große Koch bist. Da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, jemand, der so das Essen liebt, aber nicht kochen kann?
Also Spaghetti mit Tomatensauce kriege ich schon in den Lauf.
Okay.
Nee, es ist, ja, das ist so, ich habe ein Buch vor einigen Jahren habe ich ein Buch gekauft aus Frankreich. Vincent Ferniot heißt der Mann. Das ist einer, der hat geschrieben, der hat auch so ein Buch für Frankreich geschrieben. Der ist durch ganz Frankreich gereist und hat da die Spezialitäten beschrieben. Und er hat gesagt, bei ihm ist das so, er isst unheimlich gern, aber er hat ganz wenig Zeit zum Kochen und ist zu faul und hat irgendwie da nicht so die richtige Motivation. Und das irgendwie zu kompensieren, hat er dann gesucht, ja, wo gibt's denn andere Leute, die sowas machen, die solche Sachen herstellen. Bei mir ist es ja auch überhaupt kein Kochblog und es ist auch kein Restaurantblog. Ich schreibe ganz, ganz selten über irgendwelche schicken Restaurants, wo ich hingegangen bin. Bei mir ist das eher so ein bisschen Produktkunde. Es ist so kennenlernen, was es alles so an Bestandteilen gibt und die dann irgendwo in einfacherem Ambiente auszuprobieren.
Okay, und was machst du, wenn du jetzt nicht über Essen oder gute Weine oder gute Biere schreibst? Hat dein Beruf auch irgendwas mit Essen zu tun?
Sehr mittelbar. Also ich gehe jeden Mittag in die Kantine und esse da das, was es gibt. Das ist meistens nicht besonders gut. Es tut mir auch immer leid. Da ist nicht so eine richtige Verschränkung. Also ich bin von der Ausbildung her bin ich Geograf. Das ist natürlich eine Sache, die sich anbietet, jetzt Reisen und Essen miteinander zu verbinden. Aber ich arbeite ganz normal in einem gewöhnlichen Amt und da habe ich eigentlich nicht so viel damit zu tun.
Okay, dann lieber doch in die Ferne anstatt in die Kantine. Das kann ich ganz gut verstehen. Bei Blogger Privat, da ist es gute Tradition, die Kurzfragerunde zu machen. Bist du jetzt bereit für die Kurzfragerunde?
Nur zu.
Der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles nur sehr mäßig.
Windows, Linux oder OS 10?
Sind auch keine Fragen, die für mich eine große Rolle spielen.
Was benutzt du denn?
Ich benutze Windows aus alter Gewohnheit.
Okay, wie viele Facebook, Twitter, Google Plus Accounts oder so hast du denn insgesamt?
Einen einzigen bei Facebook.
Okay. Hardcore oder Casual Gamer?
Eigentlich fast gar nicht.
Verschlüsselt?
Ich weiß, ich bin total untypisch dafür. Es tut mir auch leid.
Das macht ja gar nichts. Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ja, wurscht.
Freiheit oder Sicherheit?
Ich glaube, da hat noch niemand Sicherheit gesagt, oder?
Doch, nee. Ich glaube schon.
Ja, ehrlich?
Ja,
ja, Freiheit natürlich.
Jetzt eine Frage, die du auf jeden Fall beantworten kannst, weil die nichts mit Technik zu tun hat. Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Kommt drauf an, wie alt die sind. Also ganz, ganz zu Anfang, als ich noch überhaupt keine Leser hatte, denke ich, okay, da probiert jemand mal was. Und sonst denke ich, oh Gott, das muss ja jemand sein, den ich weiß nicht, was ich zu dem sagen sollte, wenn ich den das erste Mal treffe.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ja, sorry, Wetter Online.
Naja, gut. Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Ja, da habe ich zwei Vorschläge. Das eine ist Utecht. Utecht schreibt heißt der Blog. Und mit der Unterschrift über Speis und Trank, Provinz und Punk. Das ist jemand, der im Prinzip auch Themen hat, Musik und Essen, aber das auch aus einem anderen Blickwinkel macht. So jemand, als der könnte bei der Specks schreiben, sage ich mal. Der kommt vom Niederrhein und es macht unheimlich viel Spaß, da seinen Gedankengängen zu folgen. Das Zweite ist ein ganz anderes Genre, aber ein ähnlicher Ansatz, wie es bei mir ist. Der Blog heißt Beautyjagd. Das ist ein Naturkosmetik-Blog, der einfach... Ja, vielleicht das erste und einzige ist, was ich in diesem Bereich mal anschaue, weil ich das super finde, wie da der Ansatz ist und die Frau, die dahinter ist, versucht auch gerade damit sich selbstständig zu machen. Das heißt, davon zu leben. Das macht wirklich Spaß.
Also das heißt, entweder geht's nächste Woche wieder um Essen oder um Kosmetik. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt die letzte Frage und für mich die wichtigste Frage: Welche Frage haben wir vergessen zu stellen?
Lieblingsfarbe. Lieblingstier, oder solche Sachen, ja.
Na gut, ja, okay. Das kannst du ja vielleicht in deinem nächsten Blogpost nochmal für alle schreiben, die das ganz groß interessiert. Matze, vielen lieben Dank für das nette Interview und alles Gute auch auf deinen nächsten Reisen und guten Hunger.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Hey,
was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Hast du dich schon mal gefragt?
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Hey.
Mucke in den Headphones, swoosh an den Füßen. Yeah. Obey auf der Cap, die Regierung der Fashion. Leute nehmen Mars, Homie, Leute machen Kleider. Doch dieselben Leute geben Katzenklos auf ihre Schneider. Propagieren auf allen Channels, dass ihr Movement gerade in ist. Arzt kriegen die Shit umsonst und besingen es. Als ob es nichts anderes gäbe, fiese Maßstäbe. Hast du nicht den neuesten Scheiß, bist du alles der. Aber das ist doch leider mit allem so. Wir haben schöne Ideale und dann werden wir groß. Kämpfen dann plötzlich um Sachen, die wir vorgaben zu hassen. Und bekommen immens Liebe von denen, die wir verachten. Ich meine, Hauptsache jemand akzeptiert dich. Tupac wusste zu gut, dass Thug-Life kein Spiel ist. Und trotzdem geht alles so seinen Weg. Du konsumierst weiter Kram, den du gar nicht verstehst. Frag dich mal.
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Hast du dich schon mal gefragt?
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Sie schreien, hey.
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Kann ich nicht tragen, was ich will?
Was hat das auch für mit der Mucke?
Ey, Pharaoh, sie schreien,
hey.
Und trägt man heute noch die Berge Pants, wirst du ausgegrenzt. Yeah. Anscheinend folgt jetzt jeder einem Trend. Wir leben in einer Welt, wo alles merkwürdig scheint. Und wenn du trägst, wie du's willst, hast du plötzlich keinen Style und das ist schade. Ich find's nicht cool, nur der Mode zu folgen. Und brauch ich wirklich eine Maske, wenn ich etwas Erfolg will.
Hey.
Ich scheiß auf jeden, der mir vorschreiben will. Ey, dein Outfit ist nicht passend für den Sound, den du bringst. Ich bin zufrieden mit dem Sound, den ich mach. Und mir ist klar, dass das manchen nicht passt. Ich gebe einen Fuck. Und wenn ich finde, dass das Hemd zu den Johns passt, dann ist egal, welchen Sound ich im Walkman hab. Mir ist egal, ob du Skinny Jeans trägst, die Chucks in rosa, ob das Kleid deiner Mom oder das von Noma. Und glaub mir, Digga, ich hab Besseres zu tun. Doch bitte sag, was hat das Outfit mit der Mucke zu tun?
Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun? Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun?
Hast du dich schon mal gefragt?
Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun? Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun?
Sie schreien, hey.
Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun? Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun?
Ey, sag mal Chippen, was hier los?
Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun? Was hat das Outfit mit der Mucke zu tun?
Sie schreien, hey.
Wie heißt's noch? Kleider machen Leute, aber wir sind alle aus dem gleichen Stoff. Weich und soft, jeder Schnitt blutet rot, aber das weißt du doch. Und warum blendet es dich? Die Sonnenbrille ändert die Sicht der Dinge doch sicherlich nicht. Zu viele Pelze wärmen die falschen Hälse, wenn es nicht mal winterlich ist. Und wer steht nackt da? Haute Couture vom Catwalk zur Nacktbar. Träume verbrennt im Magma. Musik stoppt, doch sie bleibt tanzbar. Während der Rubel rollt, solange er rollt, badet dein Nachbar im Pool voll Gold. Denn alles wird zum gleichen Stoff. Wertloses Papier, Mann, du weißt es doch.
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Hast du dich schon mal gefragt?
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Sie schreien, hey.
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Kann ich nicht tragen, was ich will?
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was hat das auch für mit der Mucke zu tun?
Sie schreien, hey.
Was hat das auch für mit der Mucke zu tun? Was
Young Roddy war das mit Outfit Mucke. Und Young Roddy ist in Kamerun geboren und lebt jetzt in Mannheim. Und da macht er eben fleißig Mucke und hat jetzt seine EP Momentum veröffentlicht. Wenn euch der Song Outfit Mucke gerade gefallen hat, dann empfehle ich euch wärmstens, morgen wieder Fritz einzuschalten von 18 bis 20 Uhr. Da läuft ihr nämlich jeden Sonntag die Sendung Unsigned für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Moderiert wird das Ganze von Christoph Schrag und der bekommt morgen Besuch eben von jenem Young Roddy. Da gibt es dann natürlich noch mehr Musik von ihm und die beiden quatschen über ihn und seine neue EP. Also ich leg's euch ans Herz, Unsigned morgen von 18 bis 20 Uhr. Und diese Sendung Trackback von 18 bis 20 Uhr aber heute, die geht jetzt so langsam ihrem Ende entgegen. Wir haben es 5 vor 8. Ich schicke euch jetzt ins Wochenende mit einer letzten Netzmusik für heute. EC Boas, I Love All The People heißt der Song. Den Link zu diesem Song findet ihr wie alles andere, was wir heute gemacht haben, im Blog zur Sendung. Ich sag's noch ein letztes Mal, trackback.fritz.de. Da gibt's dann nachher auch den Podcast zum Nachhören. Hier bei Fritz geht's weiter mit dem neuen Soundgarden von Oliver Kolecki. Damit wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß. Nächste Woche kommt dann wieder Theresa Sickert. Ich bin in 2 Wochen wieder da und darauf, das kann ich euch sagen, freue ich mich jetzt schon. Es war sehr, sehr schön mit euch und eine Empfehlung habe ich für euch noch. Macht das Beste aus dem Wochenende. Bis in 2 Wochen dann. Ciao.
Podcast von fritz.de.